Liebe Leute, die gruselige Zeit des Jahres bricht wieder an und da möchte ich euch auf neuen Content auf Paramount Plus hinweisen, die für eingefleischte Horrorfans so einiges im Petto haben. Denn neben den ersten beiden Terrifier-Teilen kommt jetzt auch der natürlich ungeschnittene dritte Teil der Reihe dazu. Außerdem kommen noch die Schocker Wishes und Alma und der Wolf neu ins Programm, wie auch der Thriller Mads. Zusätzlich gibt es noch weitere Horror-Klassiker, die man nicht verpassen sollte oder mal wieder auffrischen könnte, wie A Quiet Place, Smile, Event Horizon, The Ring und alle Staffeln der genialen Serie From. Ich danke Paramount Plus erneut für die Kooperation und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans. Von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spezial an diesem Dienstag. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid und ich freue mich natürlich, euch auch heute wieder ein paar interessante Dinge zu einem interessanten Thema zu erzählen und bin gespannt, was ihr davon haltet. Ja, bevor es aber losgeht, fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn los? Wo kommt denn dieses Spezial auf einmal her? Ja, die Idee ist tatsächlich schon vor etwas längerer Zeit geboren, denn ich habe öfter schon mal darüber nachgedacht, einfach mal vielleicht so ein paar kleine Specials wieder zu machen, die dienstags dann erscheinen, über ein gewisses Thema. Aber dann war natürlich wieder die Frage, wer macht dann da mit, um was für Themen soll es dann gehen und so weiter und so fort. Alles so ein bisschen kompliziert und habe das deswegen etwas länger von mir weggeschoben. Ja, aber jetzt kam ja heute vor 2 Wochen eine Folge raus bezüglich der französischen Terrorwelle. Da gab es ja ein Ranking auf meiner Homepage schon im Juni, also ist ja schon fast ein halbes Jahr her. Und diese Folge, vor allem der Bericht, den ich vorher vorgetragen hatte, kam sehr gut bei euch an. Und ich hatte auch absolut meinen Spaß dabei. Und jetzt hatte ich 2 Wochen Zeit, darüber nachzudenken und dachte mir, man könnte doch auf die gleiche Weise doch eigentlich weitere Specials machen, wo es einfach um ein gewisses Thema geht. Es muss ja auch nicht sonderlich lang sein, einfach nur so ein paar interessante Infos, die euch eventuell interessieren. Und da gibt es einige Themen, die ich im Hinterkopf habe. Ich habe mir hier schon eine Liste geschrieben. Das muss ja auch gar nicht unbedingt mit einem Ranking verbunden sein. Und deswegen dachte ich mir, jetzt alle 2 Wochen euch hier einfach ein paar Informationen zu einem vorher interessanten, ausgewählten Thema mit auf den Weg zu geben. Und sollte es ein paar Themen geben, wo ihr sagt, da könnte man mal eine Spezialfolge zu machen, dann lasst es mich natürlich gerne wissen. Wie auch schon bei der Folge zur französischen Terrorwelle handelt es sich dabei um mehrere Quellen, die ich zusammentrage. Und es würde sehr lange dauern, das frei vorzutragen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es dann schlichtweg einfach vorzulesen. So wie ich das halt auch vor 2 Wochen gemacht habe, so wird es diesmal auch wieder sein. Heute ist das Thema also FSK und die Gründung. Und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Zensur und Indizierung in Deutschland. Fokus auf Horrorfilme und die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Filmzensur und die Indizierung jugendgefährdender Medien sind prägende Elemente der deutschen Medienlandschaft, deren Auswirkungen weit über den reinen Jugendschutz hinausreichen. Insbesondere im Horrorgenre prägen Zensur, Schnitte und Indizierungsentscheidungen nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, sondern beeinflussen maßgeblich das kulturelle Angebot und gesellschaftliche Diskussion um Werte, Ethik und Meinungsfreiheit. Der Ursprung und die Entwicklung der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, also der FSK, als zentrale Prüfinstanz für Altersfreigaben spiegeln die Ambivalenz zwischen Schutz, Kontrolle und liberaler Mediengesellschaft wider. Ziel dieses Berichts ist es, einen fundierten und umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Filmzensur in Deutschland, die Mechanismen und Gründe für die Indizierung, insbesondere von Horrorfilmen, die rechtlichen und institutionellen Hintergründe sowie die aktuelle Praxis der FSK und ihre Alternativen zu liefern. Ergänzt wird die Analyse um exemplarische Fallstudien, Übersichten und Vergleiche zu internationalen Systemen. Historische Entwicklung der Filmzensur in Deutschland bis 1945. Kaiserreich und frühere staatliche Filmkontrolle. Die Geschichte der Filmzensur in Deutschland reicht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Anfangs galten lediglich allgemeine Polizeivorschriften, etwa zur Verhinderung von Unruhen. Eine systematische Zensur für das neue Medium Film existierte noch nicht. Mit dem Wachstum des Films als Massenmedium und dessen zunehmender gesellschaftlicher Relevanz entstand das Bedürfnis nach spezieller Regulierung und Kontrolle, insbesondere angesichts der als gefährlich empfundenen Popularität von Sensationsfilmen und Aufklärungswerken. Polizeiliche Vorzensur wurde beispielsweise 1906 in Berlin eingeführt, mit dem Ziel, Filme vor ihrer öffentlichen Vorführung auf ihre Vereinbarkeit mit den Maßstäben der öffentlichen Ordnung und Moral zu prüfen. Auch andere Länder folgten diesem Beispiel. Entscheidende Faktoren für Schnittauflagen oder Verbote waren etwa die Darstellung brutaler Verbrechen, moralischer Abweichungen oder expliziter Sexualität. Während des Ersten Weltkriegs übernahmen die Militärbehörden die Kontrolle über Filminhalte, wobei Kriegspropaganda und Geheimhaltung im Vordergrund standen. Nach 1918 fiel die Filmzensur zunächst weg, wurde jedoch bald als Reaktion auf die Vielfalt und Freizügigkeit der Nachkriegsjahre im Rahmen des 1920 in Kraft getretenen Reichslichtspielgesetzes neu geregelt. Das RLG stellte eine gravierende Zäsur dar. Ab 1920 mussten alle in Deutschland aufgeführten Filme von amtlichen Prüfstellen in Berlin und München zugelassen werden. Die Zensur wurde mit dem Schnitt der öffentlichen Ordnung und Moral sowie der Verhinderung entsittlichender oder straffeindlicher Tendenzen begründet. Die Institutionalisierung der Filmprüfstelle und die Etablierung von Prüfungskommissionen, in denen Vertreter aus dem Kultur-, Sozial- und Bildungswesen sowie der Filmbranche saßen, legten das Fundament für ein systematisches Prüfwesen. Ein zentraler Aspekt war die Wirkungszensur, also die Annahme, dass Darstellungen unmittelbar auf die Zuschauer wirken und Verhalten beeinflussen könnten. Motive für Verbote oder Schnittauflagen waren daher weit gefasst und reichten von der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bis zur Verletzung religiöser Gefühle oder des Schamgefühls. In der Praxis entstand eine Mischung aus präventiver Zensur, also Verbote und Kürzungen, und nachträglicher Kontrolle mit erheblichem Spielraum für subjektive Einschätzungen der Kommission. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Filmzensur in Deutschland radikal verschärft. Das Reichslichtspielgesetz von 1934 brachte eine Zentralisierung der Kontrolle. Fortan wurde jeder Film bereits im Projektstadium von einem Reichsfilmdramaturgen vorgeprüft. Die Verbotsgründe umfassten nun unter anderem alles, was als geeignet erschien, das nationalsozialistische oder sittliche Empfinden zu verletzen oder das deutsche Ansehen zu schädigen. Der ohnehin stark restriktive Rahmen der Weimarer Republik wurde damit zu einem Instrument der politischen und ideologischen Gleichschaltung. Nur systemkonforme Produktionen konnten entstehen und aufgeführt werden. Jüdische und künstlerisch experimentelle Filme wurden systematisch entfernt oder verhindert. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes unterlagen alle kulturellen Bereiche, insbesondere auch die Filmpolitik, der Kontrolle der alliierten Siegermächte. Im Rahmen des Kontrollratsgesetz Nummer 60 von 1947 wurde das Lichtspielgesetz von 1934 aufgehoben. Nun richteten die alliierten Militärsbehörden eigene Prüfstellen ein. Die Militärzensur verfolgte primär das Ziel, nationalsozialistische, militärische, rassistische oder revanchistische Propaganda zu verhindern. Filme wurden kategorisiert: Kategorie A freigegeben, B nur mit Schnittauflagen und C ein Verbot. Insgesamt blieben 219 deutsche Filme ganz verboten, darunter NS-Propagandawerke. Zudem ergingen Berufsverbote für Filmschaffende, die an NS-Filmen mitgewirkt hatten. Flankierend zu den Inhalten wurde auch über die Filmwirtschaft und die personelle Struktur Einfluss genommen, etwa durch Lizenzen, Vorführungsgenehmigungen und die Registrierung der Filmvorführer. Zugleich duldete man in der amerikanischen Zone gewisse Formen informeller Selbstkontrolle und private Engagement für einen neuen Jugendschutz, wodurch der Boden für eine Systemumstellung bereitet wurde. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen entwickelten die westlichen Militärbehörden und deutsche Akteure das Konzept einer freiwilligen Selbstkontrolle. Die Intention war dabei zweigeteilt. Einerseits sollten demokratische Prinzipien und die Kunstfreiheit gewährleistet werden, andererseits bestand das Bedürfnis nach Jugend- und Gesellschaftsschutz. Im Jahr 1949 wurde die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft formal gegründet. Diese Übertragung der Zensurverantwortung an die Branche selbst, aber unter Beobachtung sämtlicher Organe, stellte einen Meilenstein dar und verband die Rechtstradition der Weimarer Republik mit einer Anpassung an westliche und besonders amerikanische Modelle. Gründung, Struktur und Entwicklung der FSK. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft wurde am 18. Juli 1949 in Wiesbaden ins Leben gerufen. Sie ist eine Einrichtung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, also SPIO, und versteht sich als Vermittler zwischen Branche, Gesellschaft und Staat. Die Gründung beruhte maßgeblich auf dem Wunsch, die Militärzensur abzulösen, eine erneute staatliche Zensur wie im Nationalsozialismus zu vermeiden und dennoch effektiven Jugendschutz zu gewährleisten. Die Gremien der FSK setzen sich traditionell aus Vertreterinnen und Vertretern der Filmwirtschaft, der Landesjugendbehörden, der Kirchen und aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammen. Schon der erste geprüfte Film, Intimitäten von 1944, zeigte exemplarisch den neuen Ansatz. Diskutiert wurde nicht nur über künstlerische und moralische Werte, sondern vor allem über mögliche jugendgefährdende Wirkungen. Die FSK entschied für öffentliche Vorführung ab 16 Jahren ohne Schnitt, was eine ausgewogene und sachorientierte Prüfung reflektiert. Rollen, Kriterien und Prüfungsverfahren. Die Hauptaufgabe der FSK ist die Prüfung und Freigabe von Filmen und anderen audiovisuellen Inhalten bezüglich ihrer Altersstufen. Grundlage bietet das seit 1951 bestehende Jugendschutzgesetz. Die FSK prüft nach den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes, wonach Filme und vergleichbare Medien nicht freigegeben werden dürfen, wenn sie geeignet sind, in Anführungsstrichen, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen. Die FSK tritt somit nicht als Zensurbehörde im klassischen Sinne auf, sondern als Instanz zur Abwehr potenzieller Schädigung. Die Prüfprozesse erfolgen in unterschiedlichen Ausschüssen, die sich aus berufenen Prüfern und ständigen Vertretern der obersten Landesjugendbehörden zusammensetzen. Die Entscheidung über die Altersfreigabe wird im Konsens oder mit einfacher Mehrheit gefällt. Ein zentrales Kriterium ist die potenzielle Wirkung von medialen Inhalten, nicht die pädagogische oder künstlerische Bewertung. Von Anfang an hat die FSK verschiedene Altersstufen eingeführt. Nach ersten unspezifischen Abstufungen wurden 1957 die heutigen Kategorien gesetzlich festgelegt. Ohne Altersbeschränkung ab 6, 12, 16 und ab 18. Über die Jahrzehnte hinweg wurden diese Altersstufen immer wieder gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst, beispielsweise durch die Einführung der PG-Regulierung, also der Elternbegleitung, ab 2003 bei Kinofilmen für Kinder ab 6 Jahren. 1985 erfolgte die gesetzliche Vorverpflichtung zur Alterskennzeichnung für Videofilme, wodurch das Prüfungsspektrum massiv anstieg. In den 2000er Jahren wurde als Reaktion auf die Digitalisierung die Reichweite erneut hinsichtlich DVDs und Blu-rays und später Online-Medien ausgeweitet. Mit der Ausweitung des Konsums auf internetbasierte Formate hat die FSK 2011 mit FSK.online ein Angebot geschaffen, das den Jugendmedienschutz auch im Online-Bereich sicherstellen soll. Grundlage hierfür ist insbesondere der Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder. Unternehmen können ihre Inhalte prüfen lassen und erhalten bei Einhaltung der FSK-Standards Schutz vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Die FSK versteht sich heute als moderne Selbstkontrollinstanz, die nicht nur klassische Prüfungen durchführt, sondern Unternehmen und Eltern informiert, Forschung betreibt und Pilotprojekte zur Medienkompetenzförderung entwickelt. Gesetzliche Grundlage des Jugendschutzes und der Indizierung. Zentrale gesetzliche Grundlage ist das Jugendschutzgesetz, das seit 1951 besteht und im Jahr 2002 grundlegend modernisiert wurde, zuletzt aktualisiert 2024. Das Jugendschutzgesetz enthält explizite Regelungen zu Filmveranstaltungen, Bildträgern sowie seit 2023 auch zu digitalen Diensten. Wesentliche Bestimmungen betreffen: die Prüfung und Kennzeichnung von Medieninhalten in Bezug auf die Altersstufen. Die Definition, welche Medientypen als entwicklungsbeeinträchtigend oder jugendgefährdend gelten. Die Indizierung von Medien durch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Bis 2001 die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die Konsequenzen der Indizierung: Verbreitungs- und Wertbeschränkungen, spezielle Strafbestimmungen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Besonders relevant sind § 15, jugendgefährdende Medien, Beschränkungen und Gründe für Indizierung, sowie § 18, Liste jugendgefährdender Medien und Indizierungsverfahren. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Die BZKJ führt die Prüfstelle zur Indizierung jugendgefährdender Medien. Sie prüft auf Antrag oder Anregung von Behörden oder anerkannten Trägern der Freien Jugendhilfe, ob ein Medium jugendgefährdend ist und trägt es gegebenenfalls in die sogenannte Liste der jugendgefährdenden Medien ein. Wichtige Gründe für die Indizierung sind: selbstzweckhafte, detaillierte Darstellungen von Gewalthandlungen, Verherrlichung von Gewalt oder Selbstjustiz, unsittliche, rassistische oder volksverhetzende Inhalte, Kriegsverherrlichung und Verletzungen der Menschenwürde oder diskriminierende Darstellungen. Die Indizierung hat erhebliche Konsequenzen. Das Medium darf weder beworben noch offen verkauft oder Minderjährigen zugänglich gemacht werden. Vielfach sind auch Erwachsenen nur indirekt Zugangsmöglichkeiten erlaubt, etwa unter der Ladentheke. Die Indizierung verliert nach 25 Jahren automatisch ihre Wirkung oder kann nach neuer Bewertung auch vorher aufgehoben werden. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ergänzend zum Jugendschutzgesetz regelt der Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Bundesländer den Jugendschutz im Fernsehen, Hörfunk und insbesondere im Bereich der Telemedien wie das Internet. Er schafft zum Beispiel die strukturellen Voraussetzungen für Online-Selbstkontrollen wie FSK.online oder legt Sendezeitbeschränkungen fest, die sich an den Altersstufen orientieren. Strafrechtliche Regelungen und die SpiO-JK-Gutachten. Wenn ein Film von der FSK keine Freigabe erhält, zum Beispiel wegen schwerer oder strafrechtlicher relevanter Jugendgefährdung, kann er durch die Juristenkommission der SpiO oder SpiO-JK geprüft werden. Diese unabhängigen Juristen kontrollieren, ob der Film gegen Strafgesetze, also Gewaltverherrlichung, pornografische Inhalte oder Volksverhetzung, verstößt. Das Prüfzeichen SpiO-JK geprüft, keine schwere Jugendgefährdung, erlaubt den Betrieb an Erwachsene mit weniger restriktiven Auflagen. Das Prüfzeichen SpiO-JK geprüft, strafrechtlich unbedenklich, bedeutet, dass zwar keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte vorliegen, aber das Medium trotzdem wie ein indiziertes Werk behandelt werden muss, also kein offener Verkauf und starke Werbebeschränkungen. Indizierungsverfahren der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Das Indizierungsverfahren ist im Jugendschutzgesetz detailliert geregelt und erfolgt in mehreren Stufen. Erstens, der Antrag und die Anregung. Das Verfahren wird auf Antrag berechtigter Stellen oder auf Anregung anderer Behörden und Organisationen eingeleitet. Zweitens, die Prüfung. Die Inhalte werden vom Gremium der Prüfstelle bis zu 12 Mitglieder, darunter Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Länder, analysiert. Im Regelfall ist eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit erforderlich. Im vereinfachten Verfahren, wie bei offensichtlicher Jugendgefährdung, können auch drei Mitglieder entscheiden. Drittens, die Entscheidung und Listeneintrag. Bei Feststellung einer Jugendgefährdung wird das Medium in die öffentliche Liste der jugendgefährdenden Medien bzw. teilweise im nicht öffentlichen Teil des Index für Telemedien aufgenommen. Bei strafrechtlicher Relevanz erfolgt Anzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Viertens, Rechtsfolgen und Kennzeichnung. Indizierte Medien dürfen grundsätzlich nicht mehr offen oder beworben vertrieben werden. Sämtliche Medien dienen so dem erweiterten Jugendschutz. Mit der Indizierung sind vor allem folgende Konsequenzen verbunden. Kein Verkauf an unter 18-Jährige, kein Ausstellen oder Bewerben im Handel, keine öffentliche Vorführung, keine Werbung oder Ankündigung in jugendbeeinträchtigender Weise, Vertriebsbeschränkungen für Online- und Versandhandel. Besonders relevant ist, dass die Indizierung nicht einer Vernichtung oder einem Totalverbot gleichkommt. Erwachsene dürfen das Medium privat besitzen und konsumieren, nur der Vertrieb und die öffentliche Zugänglichkeit werden beschränkt. SPIO-JK-Verfahren und juristische Prüfzeichen. Das SPIO-JK-Prüfverfahren ist ein privatwirtschaftlicher Weg zur Risikonominierung für Rechteinhaber und Händler, die Werke anbieten, welche durch die FSK keine Freigabe erhielten. Die Kommission besteht aus erfahrenen Juristen, die überprüfen, ob der betreffende Film straffrei veröffentlicht werden kann oder gegen Gesetze verstößt. Im Ergebnis gibt es zwei zentrale Prüfzeichen. SPIO-JK geprüft. Keine schwere Jugendgefährdung. Der Film kann ähnlich wie ein FSK 18 Titel unter Auflagen verkauft werden, aber riskant für eine nachträgliche Indizierung. SPIO-JK geprüft, strafrechtlich unbedenklich. Wirkung entspricht quasi einer Indizierung. Abgabe und Bewerbung niemals öffentlich zulässig. Die Prüfzeichen schützen die Anbieter vor persönlicher strafrechtlicher Verfolgung im Falle einer gesetzlichen Beschlagnahmung. Sie bieten damit zumindest eine gewisse Rechtssicherheit, stellen aber keineswegs eine Garantie für freie Vermarktung dar. Gerade im Horrorgenre, das häufig von der FSK abgelehnt wird, ist die SPIO-JK-Prüfung ein verbreitetes Instrument. Gründe für die Indizierung von Horrorfilmen: historische und gesellschaftliche Ursachen. Das Horrorgenre steht aufgrund seiner Explizitheit und der oft selbstzweckhaft dargestellten Gewalt besonders im Fokus der Zensur- und Indizierungspraxis. Insbesondere Splatterfilme, Slasher und sadistische Gewaltszenen werden als potenziell jugendgefährdend angesehen. Gründe für Indizierungen sind in der Regel folgende Aspekte. Grausame Handlungen stehen im Zentrum, ohne dass ein kritischer Kontext oder Distanzierung gegeben ist. Wenn Gewalt als akzeptiertes Mittel zur Konfliktlösung präsentiert wird. Insbesondere bei der Kombination von Sexualität und Gewalt, zum Beispiel bei Rape-and-Revenge-Filmen, wird eine besonders hohe Jugendschutzrelevanz angenommen. Wenn moralische Distanzierungen fehlen, das Opfer-Täter-Schema verschwimmt oder explizite Gewalt als unterhaltsam oder erstrebenswert erscheint. Diskriminierende, verrohend wirkende oder menschenverachtende Inhalte und Verherrlichung von Selbstjustiz. Gerade Filme wie Tanz der Teufel, Braindead oder The Texas Chainsaw Massacre wurden mit diesen Begründungen vielfach indiziert oder beschlagnahmt, was eine langjährige kontroverse Diskussion in Medien, Politik und Gesellschaft auslöste. Erläuterung zu ausgewählten Filmen. The Texas Chainsaw Massacre. Der Film wurde in den 1980er Jahren in Deutschland aufgrund seiner intensiven, realistisch inszenierten Gewaltdarstellung und seines atmosphärischen Terrors indiziert und mehrfach beschlagnahmt. Erst 2011 wurde die Beschlagnahmung aufgehoben, 2017 erhielt das ungekürzte Original eine FSK 18-Freigabe. Dieses Beispiel zeigt, wie sich gesellschaftliche und juristische Wertungen im Laufe der Jahre verändern können. Tanz der Teufel. Ab 1984 indiziert und beschlagnahmt, in den 1980er und 1990er Jahren Symbolfilm der deutschen Zensurdebatte. Erst 2016 bzw. 2017 erfolgte eine Neuprüfung und Herabsetzung der Altersfreigabe auf FSK 16, was den Wertewandel hinsichtlich Gewalt und Genrefilmen illustriert. Braindead. Als einer der blutigsten Splatterfilme der 90er Jahre wurde der Film sehr rasch indiziert und beschlagnahmt. Erst ab 2022 ist eine ungeschnittene FSK 18 Veröffentlichung möglich. Bloodfeast. Von 2004 bis heute ist die ungeschnittene Fassung beschlagnahmt, da die explizite Darstellung von Gewalt ohne inhaltliche Distanzierung als jugendgefährdet eingeordnet wurde. I Spit on Your Grave. Der Film und dessen Remakes wurden in verschiedene Fassungen stets als besonders problematisch angesehen, da sie sexuelle Gewalt und Racheakte sehr explizit darstellen. Auch hier existieren parallele Freigaben und Listen je nach Schnittfassung. Die Rechtsprechung und die gesellschaftliche Bewertung haben dazu geführt, dass einige der ehemals verbotenen oder stark beschnittenen Filme inzwischen mit regulären FSK-Freigaben, meist mit der 18, ungekürzt erhältlich sind, während andere weiterhin, oftmals wegen der Darstellung von Sexualdelikten oder sadistischer Gewalt, auf dem Index bleiben. Zwei bemerkenswerte Punkte lassen sich daraus ableiten. Erstens ist die Entwicklung der Bewertungspraxis dynamisch. Was vor 30 Jahren als unzumutbar für Erwachsene galt, kann nach gesellschaftlichen Entwicklungen, medienpädagogischem Erkenntnisfortschritt und juristischer Neubewertung heute ungeschnitten verfügbar werden. Zweitens verbleiben einige Werke, insbesondere mit sexualisierter Gewalt, Folter oder rassistischen Inhalten, dauerhaft indiziert, wobei die Trennlinie zunehmend zwischen jugendgefährdender Immersion und expliziter künstlerisch-kritischer Darstellung liegt. FSK und ihre Partner. Neben der FSK existieren weitere Selbstkontrolleinrichtungen. Die FSF, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, prüft und vergibt Altersfreigaben für TV-Inhalte der privaten Sender. Die Sendezeiten orientieren sich an den FSK-Stufen. Die USK, Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, zuständig für Computerspiele. FSK.online, prüft Webangebote, ist für digitale Plattformen und die Beratung von Unternehmen im Online-Jugendschutz tätig. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden Altersfreigabebeschränkungen nach eigenen Maßstäben gefällt, wobei eine Orientierung an den FSK-Freigaben erfolgt. Seit 2011 ist die FSK im Online-Bereich als Prüfeinrichtung anerkannt, um Jugendschutz auch für Streaming-Dienste und andere digitale Angebote sicherzustellen. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Diese übernimmt die laufende Prüfung und Indizierung aller Trägermedien und Online-Inhalte, die als jugendgefährdend erscheinen, und pflegt die Liste der jugendgefährdenden Medien, also dem Index, was für Rechteinhaber und Anbieter bedeutende Folgen hat. Seit der Reform 2021 wurden die Kompetenzen deutlich erweitert, insbesondere hinsichtlich systematischer Vorsorgemaßnahmen und Online-Jugendschutz. Aktuelle Debatten und Reform im Film-Jugendschutz. In den letzten Jahren ist eine verstärkte Debatte um die Angemessenheit und Einheitlichkeit der Altersfreigaben, die Wirksamkeit des Jugendschutzes im digitalen Zeitalter und die Forderung nach mehr Transparenz und Beteiligung aufgeflammt. So, ich hoffe, es war interessant für euch und ihr hattet euren Spaß und konntet etwas dazulernen. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare und über Nachrichten. Und wenn ihr, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mitgeteilt, eigene Themen habt, die ich mal angehen soll auf diese Weise, dann immer gerne her damit. Nächste Woche um diese Zeit ist wieder Markus mit seinem Gast dran. Ich darf noch nicht sagen, worum es geht, aber ich kann euch einen Tipp geben. Es geht um spitze Zähne. Vielleicht fällt euch da ja was zu ein. Jetzt möchte ich mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder mit einem Remaster zu Inside, dem französischen knallharten Horrorstreifen mit Bent, und hoffe natürlich, dass ihr auch da reinhören werdet. So, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fachkräftemangel, Transformation, globale Krisen. Ganz schön viel für den Mittelstand. Zum Glück gibt es die Sparkasse. Egal, ob 24/7 Business Banking, Investitionsfinanzierung oder internationale Expansion. Ihre Sparkasse ist für Sie da und stärkt Ihnen den Rücken. Mit echtem Support auf Augenhöhe. Mit der Sparkasse an Ihrer Seite sind Sie bereit für alles, was kommt. Jetzt informieren auf sparkasse.de/unternehmen.